Ich habe für Markus zugesagt, dass ich heute das übernehme, und das Thema, was im Predigtplan drinnen steht, ist ja die Endzeit. Letztlich ist das Thema Endzeit. Der Tibi hat das letzte Mal ja schon was darüber gesagt. Ich fand es ja wirklich super. Mein Wecker habe ich mir auch mitgebracht. Ja, den brauche ich unbedingt, damit ich euch nicht strapaziere und ihr dann... Advent, wir sind in der Adventszeit. Danke, Schatz. Und die Adventszeit, so denken wir meistens, geht auf Weihnachten zu, da kommt der Herr. Ist in gewisser Weise natürlich auch richtig, nur die Bibel spricht, wenn sie von Advent spricht, und der Begriff Advent ist lateinisch, heißt einfach Ankunft, das kommt in der Bibel vor, und es meint aber immer, wenn es im Neuen Testament vorkommt, die zweite Ankunft Jesu. Also nicht mehr die Ankunft Jesu als Baby, sondern die Ankunft Jesu in Herrlichkeit. Und darüber geht es heute. In einer Predigt kann man dieses Thema natürlich nur einen Aspekt irgendwie rausnehmen. Ich versuche es. Ich greife auf Dr. Liebi ein bisschen auch zurück. Er hat ja viele Fakten und so weiter gesammelt, macht es auch sehr gut. Kann man ihn auf YouTube anhören, ist empfehlenswert, gibt auch viele andere. Im Blick, wenn er über Pfingstler und Charismatiker spricht, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil bei ihm haben die Geistesgaben schon aufgehört. Und also dann kann, wenn wir Geistesgaben ausüben, das kann dann nicht so ganz koscher sein. Aber wenn man das weiß, kann man viele Dinge von ihm ansonsten ganz gut nehmen. Ich hab mich viel mit dem Thema befasst und bin bei Weitem noch nicht am Ende. Ja, ich blicke auch die ganze Chronologie und so weiter nicht so hundertprozentig. Ich weiß zum Beispiel bis heute noch nicht, ob es irgendwann eine Entrückung gibt oder ob es die nie gibt. Ja, ob die Bibel es anders versteht. Wenn da jemand von euch mal wirklich durchblickt, wäre ich sehr dankbar, wenn er mir das wirklich sagt und erklärt. Ich habe da auch verschiedenste Leute, und ich habe Kommentare gelesen und. Bisher hat es mir noch nicht eingeleuchtet, dass es eine Entrückung gibt, aber vielleicht täusche ich mich da auch, das ist nichts Entscheidendes. Betrifft sowieso dann nur die Generation, die zu dem Zeitpunkt gerade lebt. Alle anderen würde es ja gar nicht tangieren, ja, ob es die dann gibt oder nicht. Also, ich bin noch nicht fertig mit dem ganzen Thema, und wahrscheinlich werden wir es nie sein, bis der Herr tatsächlich wiederkommt. Ich habe mich gefragt, Herr, warum sagst du uns so viele schwierige Dinge voraus? Also wenn ich die Offenbarung des Johannes zum Beispiel lese, dann ist das jetzt für mich nicht mein Lieblingsbuch. Wer hat die Offenbarung des Johannes schon mal gelesen? Also einfach... Ich komme da nicht in Schwärmen, nur dann die letzten 2, 3 Kapitel, da steigt bei mir dann die Begeisterung. Ja. Aber was zuvor dort steht, denke ich mir, hoffentlich erlebe ich möglichst wenig davon. Ja. Warum sagt der Geist Gottes uns diese Dinge, sodass sie aufgeschrieben wurden, durch den Apostel Johannes? Ich bin überzeugt, dass zum Beispiel die Offenbarung wirklich vom Apostel Johannes geschrieben worden ist, auf Patmos. Warum sagt Gott uns viele dieser Gerichte, die nach und nach über diese Welt kommen, voraus? Ein Gedanke, der bei mir dabei wichtig geworden ist. Ich glaube, Gott tut es, weil er seine Kinder liebt. Weil er will, dass ich und du nicht entsetzt sind, dass wir nicht überrascht sind in dem Sinne von, hat Gott die Herrschaft über das Ganze verloren? Geht alles sozusagen nur noch nach dem, was letztlich Satan, der hinter all dem steckt, geht es nur nach dem, was er will? Und damit wir da nicht ins Zweifeln kommen, damit wir wissen, er voraussagen kann das nur der Herr. Und dass wir wissen, er hat es vorausgesagt, und wenn es geschieht, dann wissen wir, er ist in Kontrolle. Der Herr hat nicht die Zügel aus der Hand gelassen, sondern er hat es schon vorausgesagt und er hat gesagt, es muss geschehen. Und er ist der Herr darüber. Und alles wird dazu beitragen, dass er am Ende gerecht richten wird, wenn er wiederkommt. Dass wir im Glauben fest sind, dass unser Herr der Herr ist. Auch in bösen Zeiten. Und ja, die Endzeit in diesem Sinne, also wenn man die ganze Entwicklung, die geht ab Jesus. Als Jesus aufgetreten ist, seinen Dienst hier auf Erden getan hat, nach Kreuzigung und Auferstehung, könnte man sagen, hat eine Schwangerschaft begonnen. Aber bevor das Kind geboren wird, da geht es in der Schwangerschaft dann relativ heftig los, nämlich die Wehen. Und wenn man diese ganze Zeit seit Jesu Christi Leiden und Sterben und Auferstehen nimmt und Himmelfahrt, das kann man vergleichen mit der Schwangerschaft. Aber dann kommt das, was in der Schrift steht, die letzten Dinge oder das Ende der Tage. Es gibt verschiedene Begriffe, die bei den Propheten schon vorkommen und dann auch im Neuen Testament. Jesus spricht selber darüber. Er lehrt seine Jünger auch darüber, am Ölberg zum Beispiel, und sicherlich gab es weitere Momente, wo er darüber gesprochen hat. Aber am Ende der Tage, das meint dann die Wehen. Das sind dann sozusagen diese kurze, aber das würde man sagen, das ist die Endzeit. Und jetzt ist natürlich für viele die Frage, sind wir überhaupt in der Endzeit? Wann kommt denn die Endzeit? Und das möchte ich kurz an zwei Schriftstellen euch einfach zeigen, dass wir nach meiner Auffassung, und ich bin da sicher nicht alleine, dass wir in der Endzeit sind, in den Wehen sind. Und es in Lukas 21, Vers 22, bis 24, da spricht Jesus darüber, wenn ihr aber seht, dass Jerusalem von Heeren eingeschlossen wird, dann erkennt ihr, dass seine Verwüstung bevorsteht. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, damit alles in Erfüllung geht, was geschrieben steht. Wehe den Frauen und so weiter. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, die da in Jerusalem sind. Als Gefangene wird man sie zu allen Völkern schleppen. Und Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden. Und jetzt kommt's, bis die Zeiten der Völker sich erfüllen. Was hier Jesus voraussagt, ist die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Ganz eindeutig, da gibt es keinen Zweifel drüber. Aber Jesus sagt hier in diesem Zusammenhang, Jerusalem wird so lange von den Völkern zertreten werden, und das ist, Jerusalem war bis 1948 48, bis der Staat Israel gegründet wurde, immer von fremden Völkern zerstört, besetzt, überhaupt ein Kaff, wirklich ein Kaff. Ja? Also ganz wenig Leute, die da gewohnt haben, in Israel selber. Es war total, als die Juden vertrieben worden sind, ist dieses Land verödet und versteppt und verwüstet. Ihr könnt da drüber lesen, es wird beschrieben von Leuten, die kurz bevor die Juden angefangen haben, zurückzukehren in dieses Land, es wird beschrieben, es wohnt kein Mensch dort, es gibt keinen Baum dort, kein Grün, wenige Nomaden, die mit ihren Schafen da rumziehen. So wird dieses Land beschrieben. Ja. Und es gibt eine Zeit, da wird dies zu Ende gehen, dass Jerusalem zertreten wird, und das ist zu Ende gegangen. Und das ist auch eine Zeit, die Zeit, die Bedeutung, so würde ich das vielleicht sagen, die Bedeutung der Nationen, die geht zu Ende. Das heißt nicht, dass es keine Nationen mehr gibt, aber die werden nicht mehr der Kopf sein, das Haupt, sondern das kleine Israel wird aufsteigen und wird das Haupt der Völker sein. Ob beliebt oder unbeliebt, es wird das Haupt der Völker sein. Dieses kleine Israel mit so wenig Bevölkerung im Vergleich hat heute schon nach über 70 Jahren, dass sie als Nation entstanden sind, mehr Erfindungen und Patente als die ganze EU zusammen. Ja. Allein daran seht ihr schon, das, was wir auf die Beine bringen, ist im Vergleich zu dem Mini. Ja. Das war vor 100 Jahren noch anders. Also die Endzeit ist gekennzeichnet davon, dass Jerusalem nicht mehr von den Nationen besetzt ist, zertreten wird, sondern und die Bedeutung der Nationen im Vergleich zu Israel zu Ende geht. Umgekehrt, Israel, das ist ein zweiter Aspekt, woran man erkennt, dass wir in der Endzeit leben, dass die Wehen begonnen haben, wenn Israel gesammelt wird. Ihr könnt zu Hause, ich empfehle euch das sehr, Hesekiel, Prophet Hesekiel, Kapitel 36 bis 38, das könnt ihr in aller Ruhe durchlesen. Lest es durch, da kommt zum Beispiel dieses in Kapitel 37 mit den Totengebeinen vor, ja, wo Gott sagt, sprich zu den Totengebeinen, können die wieder lebendig werden, Hesekiel? Und er sagt ganz weise, Herr, du weißt es. Ja, das ist, er wusste ja, es ist ja im Prinzip unmöglich, dass Totengebeine wieder lebendig werden. Aber das ist ein Bild für Israel, die Gott wieder lebendig macht. Und da heißt es dann zum Beispiel, ich muss einfach der Zeit wegen ein bisschen auswählen, in Kapitel 37, 13 bis 14. Und ihr sollt erfahren, dass ich Jahwe bin, wenn ich eure Gräber öffne. Die Gräber, das sind die Orte, an denen die Juden auf der ganzen Welt zerstreut waren. Das war für sie wie Gräber. Da waren sie wie tot, tote Gebeine. Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, also nach Israel, das verheißene Land, nicht nach Uganda oder sonst irgendwohin. Ja, solche Pläne gab es. Ja. Aber da war Gott nicht mit einverstanden. Und es ist so gekommen, wie Gott es will. Und ich will euch, und ihr sollt erfahren, dass ich Jahwe bin, ich rede es und tue es auch, spricht Jahwe. Das ist der Unterschied zu uns und Gott. Wenn Gott was vorhersagt, dann tut er es auch. Weil er eben Gott ist. Weil er die Zügel nie aus der Hand gelassen hat und auch bis ans Ende der Tage der Herr bleiben wird. Auch wenn wir manchmal denken, Herr, wo bist du? Der Apostel Paulus greift auf viele dieser Prophetien zurück, wenn er im Römerbrief Kapitel 9 bis 11 über Israel uns Heiden lehrt. Kapitel 11, Vers 25 bis 26. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, also die, die Jesus nicht als Messias angenommen haben, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Ja, jetzt geht es um die volle Zahl derer, die aus den Heiden zu Jesus kommen, hinzukommen. Ja. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht in Jesaja zum Beispiel 59, 20, in Jeremia 31, 33, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist, Ezechiel schreibt es in diesem Kapitel 36 bis 38 zum Beispiel, dass Gott ja einen neuen Bund schließen wird mit Israel. Ja, dass er das Gesetz Gottes in ihr Herz hineinlegen wird. Und auf das zielt hier der Apostel Paulus ab, wenn er das hier zusammenfasst. Das ist diese Zeit, wenn Israel gesammelt wird. Aber die Sammlung alleine ist noch nicht das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes ist, dass sie Jesus als Messias erkennen werden. Und in dieser Zeit sind wir, ohne Zweifel sind wir in der Zeit der Wiederherstellung Israels. Das brauche ich euch nicht weiter zu erklären. Das kann jeder, der Nachrichten sieht und Bilder aus Israel sieht, glaube ich, nachvollziehen. Ob einem das nun gefällt, ob man glaubt, Gott ist da am Werk oder nicht, es ist einfach ein Fakt. Ja. Nur wir als Gläubige sollen wissen, wir sollen es wissen, dass es Gott ist, der das tut. Deswegen hat er es vorhergesagt. Das ist kein Zufall. Und genauso sind schreckliche Ereignisse kein Zufall. Sondern Gott wusste schon, das wird geschehen. Und Jesus hat auf dem Ölberg, das war kurz vor seinem Leiden, mit den Jüngern auch über die Endzeit gesprochen. Sie haben ihn gefragt und er hat geantwortet. Viele Zeichen, die sich häufen und intensiver werden, das zeichnet die Wehen aus. Also die Schwangerschaft hat schon lange gedauert. Es gibt schreckliche Dinge schon vor Jesus, aber ab Jesus, sage ich mal, auf jeden Fall. Aber die Wehen kennzeichnen sich dadurch, dass das Ganze intensiver wird. Und zwar immer intensiver, und zwar relativ rasch. Dann gibt es wieder Abflauen und dann geht es aber dann noch stärker. Es gibt wieder Abflauen. Also es kann gut sein, dass es auch in unserem Land wieder Abflauen gibt, wenn schreckliche Dinge, Ereignisse. Der Zweite Weltkrieg war bis dahin das Desaster schlechthin, ja, was es gab. Zuvor hat man gedacht, der Erste Weltkrieg, sowas darf nie mehr passieren. Dann hat man den Völkerbund gegründet. Ja? Und das sind alles menschliche Bemühungen. Aber was war das Ergebnis? Der Zweite Weltkrieg war einfach wieder da. Noch schlimmer als der Erste. Dazwischen gab es eine Phase der Erholung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine Phase der Erholung in unserem Land. Das haben die Leute, die jetzt regieren, schon längst wieder vergessen. Ja? Und so kann es aber irgendwann nach irgendeinem Desaster wieder eine Phase der Erholung geben. Also das zeichnet Wehen aus. Matthäus 24, Verse 3 bis 13. Und als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Also diese Zerstörung des Tempels hat er vorausgesagt. Ja, und sie haben dann gesagt, wann wird denn das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Also Ende der Welt meint nicht Ende der ganzen Welt, sondern es meint Ende dieses Zeitalters, danach geht es weiter. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Danach haben sie nicht gefragt, wird dann viel Lüge sein, viel Täuschung. Aber Jesus hat gesagt zuallererst, ihr könnt es übrigens nachlesen in Matthäus, Markus und Lukas, die Endzeitreden. Gebt Acht, dass euch niemand verführe. Das war Jesus der erste Punkt. Das war ihm ganz besonders wichtig. Wir könnten leicht verführt werden und viele Menschen werden verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das betrifft vor allem das Judentum. Das spricht er ja auch zu seinen jüdischen Jüngern in diesem Sinne. Dr. Liebe hat zusammengezählt, er hat sie aufgelistet, ihr könnt es euch anschauen, es sind über 50 Messiasse seit der Zerstörung Jerusalems. Oder seit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Schon in den 40er Jahren gab es den ersten. Also über 50 Messiasse sind schon aufgetaucht bis heute. Ja. Ihr werdet hören, sagt er dann, von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Die Kriege, und wenn wir Kriegsgeschrei irgendwo her hören, das ist noch nicht das Ende, aber das sind schon die Wehen. Es gab, seitdem die Sammlung der Juden begonnen hat nach Israel, das hat übrigens 1882 begonnen, da sind sie unter dem Zaren in Russland wieder, gab es immer wieder, aber wieder verfolgt worden. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, das waren dann nicht nur ein paar Handvoll, sondern dann waren es schon einige Tausende, die da angefangen haben aufzubrechen. Und die haben gesagt, Schluss jetzt, jetzt gehen wir nach Palästina. Damals Palästina geheißen. Und da war die erste Welle und die ging bis zum Ersten Weltkrieg. Mit Abebungen kamen Tausende, vor allem aus Russland, wegen Verfolgung. Ob die damals sich gedacht haben, oh, das steht bei den Propheten geschrieben, ja, dass wir zurückkehren werden, das kann ich euch nicht sagen. Vielleicht hat es einer oder zwei oder mehr gedacht, ich kann es euch nicht sagen, aber letztlich war es einfach die Verfolgung. Und wir werden von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Es gab, seitdem diese Sammlung der Juden begonnen hat, die Intensität und Brutalität der Kriege hat ohne Zweifel Dimensionen angenommen, einfach weil es die Technik ermöglicht. Das Menschenherz ist böse, ob jetzt oder vor 1000 Jahren, aber die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, das Böse auszuführen, die sind natürlich heute ganz andere. Es gab noch nie einen Weltkrieg vor 1882. Das ist ein erstes Mal, dass auf allen 5 Kontinenten Nationen, Staaten in einen Krieg verwickelt wurden. Das war der Erste Weltkrieg. Und beim Zweiten war es noch drastischer. Und dazwischen gab es schier unzählige Kriege. Die meisten kriegen wir gar nicht in unseren Medien präsentiert. Uns werden bestimmte ausgewählt, die uns präsentiert werden. Die meisten, die größte Anzahl, hörst du nie. Ja, seit 100 Jahren gibt es Kriege und Bürgerkriege und Revolutionen. Davon redet Jesus. Revolutionen, ihr könnt die Liste euch auch bei Dr. Liebe anschauen. Ich glaube, er hat was zusammengezählt von damit ich es nicht durcheinander bringe, ich schaue mal auf meinen Zettel drauf, vielleicht habe ich es mal notiert. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Es sind zig Revolutionen über die Völker hinweggegangen seither. Die bekanntesten, die kennt jeder von uns, die russische Revolution 1917, ja, wo dann die kommunistische Herrschaft angetreten wurde, aber es gab davor allein in Russland schon mehrere, ja, die wir gar nicht mitkriegen, nicht hören. Es gab in China schon welche, bevor die Kommunisten an die Macht kamen unter Mao, da war natürlich auch Revolution und so weiter. Aber seht zu und erschreckt nicht, das ist das Wichtige. Ich erschrecke leicht, aber Jesus will, dass ich nicht erschrecke. Ich frage mich manchmal, Herr, was soll ich machen, dass ich nicht erschrecke? Ja? Ist wirklich für mich eine Frage. Denn es muss geschehen. Ja, warum muss es denn geschehen? Nicht, weil Gott es will, sondern weil die Bosheit des Menschen sich ausgebiert. Die Bosheit geht bis zum letzten Satan, der einen gegen Christus präsentieren wird am Ende der Tage. Die Bosheit des Menschen wird sich sozusagen in diesen Wehen immer mehr steigern. Und Gott wird deswegen auch zurechtrichten. Und wenn er irgendjemand verurteilen muss, wird er nicht Freude dabei haben, aber er wird ihn gerecht verurteilen. Jesus spricht von Hungersnöten, die viel häufiger sein werden, die größere Dimensionen annehmen werden in der Endzeit. Auch da, wir kriegen immer wieder nur sporadisch Dinge mit, aber es gibt beständig Hunger, Millionen von Menschen haben ständig zu wenig zu essen. Und dann gibt es eben die akuten, wo es dann gar nichts mehr da ist. Übrigens, nach meiner festen Überzeugung, auch die meisten Hungersnöte sind von bösen Menschen, von schlechten Regenten und Regentinnen gemacht. Ja. Das Essen auf der Erde und all das, wenn man das gut machen würde, würde vielfach reichen. Und Jesus spricht von einer Zunahme und Intensität der Erdbeben. Ich denke, auch da bekommen wir die wenigsten wirklich präsentiert, vielleicht auch gut so. Es waren auf jeden Fall, Dr. Liebe hat zusammengezählt, über 140 große Erdbeben, jetzt nicht kleine, die keinen großen Schaden anrichten, sondern über 140 seit der Sammlung der Juden begonnen hat. Mit vielen, vielen Millionen Toten. Ja, und dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten. Das sagt er den Jüngern zunächst, aber es gilt diese Aussage natürlich auch uns als Gemeinde, jedem Einzelnen. Und in vielen Ländern haben wir es erlebt, auch in unserem Land, die sind noch nicht lange her. Und in gewisser Weise nimmt es langsam wieder zu. Ja, es ist 1945 eine Schreckensherrschaft zu Ende gegangen, unter der du den Namen Jesu nicht mehr einfach so sagen konntest. In der du nicht mehr einfach Gemeinde bauen konntest. Das ist hier passiert. Und Menschen haben ihr Leben verloren um Jesu Christi willen und sind umgebracht worden und drangsaliert worden. Es ist nicht so, dass das nur in anderen Ländern geschieht. Geschieht es natürlich auch, aber das sind Dinge, die weltweit geschehen. Und wir sollten immer wachsam bleiben. Wir sollten nicht denken, uns geht so gut, Das kann bei uns nicht wieder passieren. Das kann bei uns wieder passieren. Es ist nicht so, dass wir uns das wünschen, aber Jesus hat gesagt, das sind Dinge, die geschehen. Wegen der Bosheit der Menschen, wegen der Bosheit der Regenten vor allem. Ja. Und in dieser Bedrängnis, ja, da kann es auch sein, dass Menschen, also Menschen, die gläubig sind untereinander, sich hassen, dass sie sich verraten gegenseitig. Der Herr möge uns bewahren davor. Und dann sagt Jesus noch, es werden auch viele falsche Propheten, nicht nur Messias, sondern auch sogenannte Propheten, also falsche Propheten, werden aufstehen. Was ist denn ein Prophet? Ein Prophet ist, der sagt, ich sage euch, wer Gott ist. Ich sage euch, was ihr zu tun habt im Namen Gottes. Ja, da gab es viele, und ich meine, der Mohammed ist sicherlich einer der allergrößten davon zur Zeit, der die größten Lügen verbreitet hat und aufgeschrieben hat. Aber es sind viele andere auch. Und die Wehen, diese Zeit, in der die Wehen immer dichter werden, bevor Jesus wiederkommt, sagt Jesus, ist gekennzeichnet diese Zeit immer mehr, immer intensiver von der Missachtung des Gesetzes Gottes. Damit ist nicht gemeint das Gesetz, das die Angela Merkel erlässt, was hier steht, oder der Putin, sondern hier ist gemeint die Missachtung des Gesetzes Gottes. Das wird überhand nehmen. Und deswegen wird die Liebe in vielen Menschen erkalten. Wenn wir das sehen, ich könnte viele Dinge aufzählen. Ja? Vielleicht sind wir selber aus diesen Dingen gerettet worden. Es ist ja nicht so, dass wir mit diesen Dingen nie tangiert waren. Vielleicht sind wir selber davon betroffen und sind durch Jesus frei geworden, zum Beispiel von Homosexualität, vom Ungehorsam als Kind, von der Abkehr von Gott, diese bewusste Abkehr von Gott, dem Schöpfer. Übrigens, Paulus schreibt da im Römerbrief Kapitel 1 sehr klar darüber, über den Zusammenhang des Denkens. Wenn wir Gott als Schöpfer ablehnen, dann wird unser Denken verdreht. Wir nehmen die Realität, auch die Natur, die Schöpfung nicht mehr als Schöpfung wahr. Ja. Wir verstehen sie auch nicht mehr richtig. Wir verstehen uns selbst nicht mehr richtig. Der Mensch versteht sich selbst nicht mehr richtig. Wer den Schöpfer sich von ihm abwendet, verliert auch das Verständnis von der Schöpfung, das rechte Verständnis, wie man damit wirklich umgeht. Und glaubt nicht, dass die, die da groß rufen, sie retten die Schöpfung oder die Natur, dass die das wirklich schaffen werden. Die machen genau das Gegenteil auf Dauer. Das sind auch Verführungen, ja, sind neue Religionen. Verdrehte Sexualität in jeder Hinsicht ist eine Folge, wenn wir von Gott uns abkehren, sagt Paulus. Ich denke, die Pornografie, die ist so stark angestiegen, so stark, du kannst sofort darauf zurückgreifen, brauchst bloß dein Handy einschalten, kannst du schon Pornos anschauen. Ja. Und ich glaube, dass wahrscheinlich aber die meisten von uns Männern davon betroffen sind. Und wir müssen da auch einander ehrlich gegenüber sein, uns einander helfen. Ja. Es ist eine Überflutung damit. Ja. Die Vergottung des Geschöpfes, die Vergottung des Menschen, sagt Paulus in Römerbrief Kapitel 1, ist die Folge wenn wir uns von Gott abwenden, dann glaubt der Mensch, er selber ist Gott. Ja. Die absolute Herrschaft des Menschen über Menschen. Er selbst ist der Maßstab, nicht mehr Gottes Gesetz, sondern er selbst und sein Denken. Und das erleben wir. Wenn ich mir die Abtreibungsdebatte über die letzten 50 Jahre anhöre, die Begründung dafür, da kann ich nur sagen, das ist verdrehtes Denken. Ja. Ja, es gibt okkulte Praktiken in einem Übermaß und wir könnten vieles, denke ich, aufzählen, wo wir sehen, dass die Wehen der Bosheit sozusagen immer stärker werden. Übrigens, ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir mit unseren Kindern über all diese Dinge zur rechten Zeit reden müssen, ja, damit sie nicht unvorbereitet sind, sondern dass sie auch wissen, das muss so sein. Und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mit meinem Handy gut umgehen? Ja. Und so weiter und so fort. Wer aber beharrt bis ans Ende, sagt dann Jesus weiter, der wird gerettet. Das hat was mit uns zu tun. Es braucht in uns, und das bringt allein der Heilige Geist hervor. Deswegen, wir brauchen den Heiligen Geist unbedingt. Ich sehne mich persönlich nach viel mehr Heiligen Geist. Aber um zu beharren, um treu im Glauben zu sein oder im Glauben zu bleiben, treu und Glaube heißt ja, im Griechischen ist ja dasselbe Wort. Da gibt es keinen Unterschied. Ja? Du kannst sagen treu oder gläubig im Griechischen, das ist dasselbe Wort. Jemand, der gläubig ist, ist treu und wer treu ist, ist gläubig. Am Herrn. Und möge der Herr mir und uns diesen Glauben geben, dass wir beharren bis an unser Lebensende. Jeder von uns, die wenigsten von uns werden ja das Ende in dem Sinn erleben. Wir erleben alle einen Ausschnitt, in dem wir leben, in dem wir bestehen müssen, in dem wir beharren müssen am Herrn. Aber ich glaube, der Herr gibt jeder Generation die nötige Ausrüstung, dass sie in ihrer Zeit bestehen können. Es wird keine, wie sagt in 1. Korinther oder 2. Korinther, sagt Paulus, es wird keine Verführung oder irgendwas über uns kommen, was wir nicht bestehen könnten. Und es wird gepredigt werden, damit endet er in Matthäus, der Herr Jesus, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Nationen. Und dann wird das Ende kommen. In Lukas steht noch einige Zeichen mehr. Ich habe jetzt aus Matthäus die Ölbergrede genommen gehabt. Aber das Evangelium wird weiter gepredigt werden. Das heißt aber nichts anderes wie: Unser Auftrag, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und dann heißt es nämlich, indem ihr sie tauft, Umkehr ist notwendig, Bekehrung ist notwendig. Es gibt keinen, der ins Reich Gottes hineinkommt, ohne Bekehrung. Es braucht eine persönliche Umkehr und Entscheidung für Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn, dann wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das sagt uns die Heilige Schrift ganz klar. Ja. Und das wird, die Gemeinde Jesu wird, man könnte dieses Wort genauso, Jesus, wenn sagt in Matthäus 16, er wird seine Gemeinde bauen und die Pforten der Unterwelt, das ist das Totenreich, werden sie nicht überwältigen. Das ist genau das, wenn er sagt im Missionsbefehl, geht hin zu allen Völkern. Ja, Jesus sagt, und das Evangelium wird gepredigt werden bis ans Ende. Das wird nicht so sein, dass es irgendwann aufhört. Aber wir sind die, die gesandt sind. Und selbst wenn wir ängstlich sind, wir können Zeugen für Jesus sein durch den Heiligen Geist. Er macht uns dazu fähig und auch mutig genug, wenn es einfach gerade möglich ist. Wenn gerade offene Herzenstüre da ist, wenn sich eine Gelegenheit gibt, dann lasst uns einfach innerlich auf Gott hören, ob es gut ist, jetzt zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und es ist in der Tat so, dass es auch über alle Nationen hinweg gesehen mehr Gemeinden gibt als je zuvor, mehr Gläubige gibt als je zuvor, mit allen Schwächen und Höhen und Tiefen, wie wir sie haben, haben unsere Geschwister auch überall auf der Welt. Aber das Evangelium wird gepredigt werden. Dr. Liebe hat zusammengezählt, um 1800 gab es die Bibel in 70 Sprachen. Immerhin. Aber schon 30 Jahre später, da war dazwischen eine ziemlich große Erweckung. Vor allem in der anglikanischen Welt war die Bibel übersetzt schon in 170 Sprachen. 30 Jahre später. Um 2011 gab es 2600 Übersetzungen. Und es gibt Teile der Bibel noch in viel mehr Sprachen und Dialekten. Und es gibt die Verbreitung des Evangeliums. Das Wichtigste ist das persönliche Zeugnis. Aber natürlich gibt es es auch über Internet. Auch da ist es ein Segen. Das gibt es über Radio und. Ja, ich werde nur noch an einer Bibelstelle noch etwas dazu sagen. Die Menschen, wir Menschen, solange wir uns nicht zu Jesus bekehren, wie verhalten wir uns denn in der Endzeit? Wodurch sind wir denn gekennzeichnet? Was sagt uns der Herr Jesus darüber? Matthäus 24, Vers 37 bis 42. Denn wie es in den Tagen Noahs war, er vergleicht die Zeit der Wehen wie die Zeit, als Noah den Auftrag bekam, die Arche zu bauen. Übrigens, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, der hat über 100 Jahre gebaut. Ja. Also seine Predigtzeit war ziemlich lange. Und übrigens, das nur nebenbei, was glaubt ihr denn, was wäre denn die richtige Reaktion gewesen von seinen Mitmenschen? Die haben ja alle mitgekriegt, das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Der musste nicht überall hinlaufen, um zu predigen. Sondern wenn jemand in einer Gegend, wo es sonst kein Wasser gibt, um mit so einem Schiff zu fahren, was er gebaut hat, was glaubt ihr, was die Leute gesagt haben? Das war das Gespräch, das Thema, das war schlechthin. Die haben gesagt, hey, da erzählen Sie, da baut einer ein Schiff, 150 Meter lang oder was weiß ich, und er sagt, ja, er muss sich vorbereiten, weil es wird so viel Wasser kommen, ja, dass alle ertrinken werden, die kein Schiff haben. Das war Predigt. Aber was wäre denn die Reaktion gewesen? Hätten die alle in die Arche gehen sollen? Habe ich mir überlegt. Das wäre natürlich nicht gegangen. Die hätten sich selber ein Schiff bauen können. Das ist die Antwort. Ja. Jeder hätte sich ein Schiff bauen können. Die hätten ja kein so großes. Die haben ja keinen Auftrag gehabt, dass sie alle Tiere und Viecher und was weiß ich mitnehmen. Das war nur dem Noah sein Auftrag. Jeder von denen hätte sich ein Schiff bauen können. Das hätte nicht groß sein müssen. Nur um für sich ein bisschen Schabbi mitzunehmen, ja. Damit sie die Zeit überleben. Die hätten ja sagen können, ja, was denkst du, wie lange soll man Nahrung mitnehmen, was soll man einpacken? Jeder hätte sich ein Schiff bauen können. Jeder hätte in die Gemeinde gehen können. Tausende von Gemeinden, Hunderttausende von Gemeinden auf der ganzen Erde. Kein Mensch weiß wahrscheinlich, wie viele es gibt. Wer will, kann in Gemeinde gehen. Wer wollte, hätte sich eine Arche bauen können. Eine kleine für sich, ja. Das wäre eigentlich die passende Antwort gewesen. Aber das war für sie so unmöglich, so ein Nonsens, dass sie gesagt haben, der ist irre, wir sind richtig. Und dadurch ist die Zeit gekennzeichnet. Und wie nennt Jesus? Er sagt, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut. Was haben sie denn Außergewöhnliches gemacht? Jetzt zählt Jesus auf. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und dann werden zwei auf dem Felde sein, jetzt geht er von dem Bild vom Noah weg, der Herr Jesus, und sagt, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, das sind jetzt wir. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Zeit ist gekennzeichnet durch Gleichgültigkeit. Gab es eine Zeit, in der ich gleichgültig war, Jesus gegenüber, die gab es. Und hätte ich nicht einen gehabt, der mich ein Jahr lang ungefähr immer wieder eingeladen hätte. Und ehrlich gesagt, ich war nicht immer begeistert, als der mich eingeladen hat. Ja? Aber das hat mich zu Jesus Christus gebracht. Ich war gleichgültig in dem Sinne, gleichgültig Gott gegenüber in dieser Zeit. Jesus Christus gegenüber. Geistlich blind geworden. Das, was ich von Kind auf noch Gutes mitbekommen hatte, habe ich in der Zeit verloren. Und nur dieser gute Bekannte, sage ich jetzt mal, er war nicht einmal ein Freund in dem Sinne, sondern ein guter Bekannter, dem seine Liebe, seine Geduld, auch meine, das hat er sicher genauso gespürt, wenn ich lustlos war, lieber Fußball gespielt hätte. Der hat mich manchmal nach der Arbeit, habe ich oft noch mit Freunden Fußball gespielt bei uns im Hof. Unser Hof war groß genug, konnte man Fußball spielen. Und dann ist er gekommen, ob ich auch mitgehe zu dem Treffen. Oder weiß nicht, wie man es genannt hat. Jetzt musst du wieder Entscheidung treffen. Bleibst da? Verschwitzt war ich sowieso. Oder gehst halt mit. Und oft bin ich mitgegangen. Aber wenn er nicht gekommen wäre, wäre ich nicht mehr gegangen. Das ist der alte Mensch. Das ist der Mensch, der ins Verderben geht. Wir brauchen die Geduld Jesu manchmal, wenn wir andere Menschen zur Rettung führen wollen. Das ist nicht immer so einfach. Also mir reicht manchmal die Geduld nicht aus. Denke ich mir, soll er doch. Ja? Aber unser Herr Jesus, der geht uns nach. Aber es ist nichts Außergewöhnliches, außer dass einfach das gleichgültig, ja, was mit Jesus und Gott, wir sind ihm entfernt, wir sind getrennt von ihm, wir nehmen gar nicht richtig wahr, dass er uns fehlt. Ja. Das ist der alte Mensch. Und wir essen und trinken und heiraten und werden geheiratet und das Leben geht so weiter und alles okay. Ja, super, ja. Jetzt habe ich wieder meinen schönen Urlaub gehabt. Ich gönne jedem seinen Urlaub, weißt du, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Es ist dieses, du lebst dein Leben und am Ende kommt die Sintflut. Jeder erlebt seine Sintflut am Ende des Lebens. Oder du begegnest dann dem Herrn. Davon, sagt Jesus, ist die Zeit gekennzeichnet. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, ja. Okay. Dann möchte ich noch mit euch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben dazu, aber nehmt euch vielleicht einfach ein paar Sekunden, um einfach mit eurem Herrn zu reden, mit deinem Herrn. Wir müssen eng an Jesus sein. Das, glaube ich, ist der Weg, dass wir den Weg überhaupt gehen, dass wir treu im Glauben sind. Das können wir nicht aus uns. Wir brauchen die Verbindung zu Jesus. Wir brauchen das persönliche Gespräch mit ihm, und wenn es kurz ist. Und wir brauchen sein Wort, damit wir nicht verführt werden. Verführt auch zur Gleichgültigkeit. Das muss nicht unbedingt die schlimme Sünde sein, sondern diese Gleichgültigkeit, die kann auch uns erfassen. Ja. Ich lebe nur noch für mich, meine Bedürfnisse. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deinen Jüngern gesagt hast, was am Ende der Tage geschehen wird. Dass wir wissen, du weißt es vorher und du bist mittendrin und du bist der Herr darüber. Und Vater, aber vor allem bitte ich dich, dass du mich, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass wir eng an dir bleiben. Herr, dass wir nicht in die Gleichgültigkeit abrutschen, sondern dass wir uns selber unsere Arche bauen, dass wir wirklich uns retten lassen und einen geretteten Weg gehen. Dir zur Ehre und auch uns zur Rettung und zum Heil. Darum bitten wir dich, Herr Jesus. Amen.